Deutschlandfunk. Hintergrund. Einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Die Pflege- und Gesundheitsbranche im Zwiespalt. Eine Sendung von Katrin Sanders.
Kriegen wir hin. 15 bis 15:45 haben wir noch mal so ein paar Termine hier.
Es sind noch reichlich Termine frei. Wenige Tage vor dem Start der Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche herrscht Flaute in den Impfkabinen. Einige tausend Impfungen könnten täglich durchgeführt werden. Es sind aber an guten Tagen im Gesundheitsamt der Stadt Köln nicht mehr als 140 Personen da. Unter ihnen ist Gerd Uslaff, Pfleger in einem Krankenhaus im Kölner Umland.
Zum einen aus beruflichen Gründen, weil ich im Gesundheitswesen da tätig bin. Es ist ja die diverse bereichsbezogene Impfpflicht, ob die jetzt kommt oder nicht. Im Moment ist sie ja noch so, dazu kommt. Und deswegen läuft einem die Zeit weg und dann habe ich auch schon lange gewartet auf diese Art von Impfstoff. Und deswegen bin ich dann hier hingekommen. Dann, ne?
Seit wenigen Tagen erst wird der neuartige Impfstoff mit dem Handelsnamen Novavax verimpft. Unter den Impfkritikern hatten einige auf diesen Impfstoff gewartet. Denn den bisher angebotenen Impfstoffen vertrauten sie nicht. Das war oft zu hören. Doch einen Run hat auch der neue Impfstoff nicht ausgelöst. Gerd Uslaff hätte sogar lieber noch auf einen weiteren Folgeimpfstoff gewartet. Gäbe es die Impfpflicht nicht, wäre der Krankenpfleger heute nicht hier.
Ja, am Anfang gut, ist das einem natürlich so gegangen wie oft in den Medien. Ne? Dann, wie gesagt, die noch nicht geimpft sind, sind schuld an allem. Aber ich habe mich bemüht, immer von Anfang an die Fakten von Berichten rauszusuchen. Wenn ich was ablehne oder was befürworte, muss ich mal eine Erklärung haben. An sich ist von der Sache her RNA-Impfstoff gut. Aber da war dann halt bei den Inhaltsstoffen ein Fragezeichen bei einer Substanz. Aber die Zeit läuft ja ab jetzt, 15.
Der 15. März, das ist der Stichtag für die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bis zu diesem Tag müssen alle, die in der Gesundheits- und Pflegebranche tätig sind, einen Impf- oder Genesenenstatus vorlegen. Das wurde im Dezember im Bundestag beschlossen. Von anhaltenden Protesten war die Debatte bundesweit begleitet. So zeigten sich zum Beispiel unter den Montagsspaziergängern regelmäßig auch Pflegekräfte, die sich gegen die Impfpflicht stellten. Immerhin ein Eingriff in die Selbstbestimmung, der im ersten Schritt nur sie als Berufsgruppe betreffen sollte. Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP begründete diesen Eingriff im Dezember im Bundestag so:
Es ist folgerichtig, auf der einen Seite Freiheitseingriffen kritisch gegenüberzustehen und zugleich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für richtig zu halten. Denn die einrichtungsbezogene Impfpflicht gibt der Gesamtfreiheitsbilanz einen positiven Effekt, nämlich den, dass wir die Gefährdung der vulnerablen Gruppen endlich in den Griff bekommen.
Mehr Freiheit für alle durch einen Eingriff in die Selbstbestimmung einer bestimmten Berufsgruppe also. Jetzt sind die Länder am Zug und müssen das Bundesgesetz mit eigenen Ausführungsbestimmungen in die Praxis bringen. Und die können sich unterscheiden. Je nach Bundesland können beispielsweise andere Übergangsfristen gelten.
Damit Sie ungefähr wissen, um was es bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht geht.
Alex Lechleutner, Mediziner im Corona-Krisenstab der Stadt Köln, beugt sich über die Grafik auf seinem Tablet. Es geht um die anstehende Einzelfallprüfung von fehlenden oder zweifelhaften Impfnachweisen nach Ablauf der Frist. Das Gesundheitsamt vor Ort hat die Aufgabe, die Impfpflicht durchzusetzen. Der Zeitplan steht. Noch bis Ende März haben die Betriebe in Nordrhein-Westfalen Zeit, dem Gesundheitsamt zu melden, wer ungeimpft ist. Bis Mitte Juni schließlich sollen die offenen Fälle entschieden sein. Alex Lechleutner.
Da gibt es 1000 Fragen. Weil bei dem Betretungsverbot letztlich geht es um Berufsverbot. Das ist ein Grundrechtseingriff. Da müssen alle Tatsachen bewertet werden. Also, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Mitarbeiter sagt, wieso darf ich hier nicht arbeiten, weil ich mich nicht impfen lasse. Aber der zu Pflegende lässt sich auch nicht impfen. Oder die Einrichtung sagt, den Meier, der ist unverzichtbar, weil diese Möglichkeit gibt es ja auch. Den Müller aber, den brauche ich nicht. Und das bedeutet, dass solche Fragen bewertet werden müssen.
Ganz oben an aber steht die Frage, die alle Kommunen zurzeit bewegt. Wie viele es denn sein werden, die nach dem 15. März noch ungeimpft und auch nicht genesen sind und bei denen der Einzelfall dann geprüft werden muss. In Kliniken und Altenheimen ist die Größenordnung recht eindeutig. Die Impfquote liegt bei 95 und mehr Prozent. Bei den Freiberuflichen, bei den Hebammen, Osteopathen oder in den kleinen Hausarztpraxen dagegen liege die große Unbekannte, sagt Lechleutner.
Wir wissen es nicht ganz genau, weil dieses ganze Umfeld wissen wir nicht. Wir schätzen zwischen 3.000 und viermal so viel, weil wir natürlich die ganzen ambulanten Einrichtungen nicht kennen. Wir wissen jetzt schon von einigen, da ist keiner geimpft, so kleinen Vier-Mann-Unternehmen und so weiter. Alle diese sind ungewiss und deswegen sagen wir so 3.000 und viermal so viel.
Ein sehr klares Bild von dem, was auf sie zukommt, hat dagegen die Lebenshilfe Köln. Das Unternehmen ist vielfältig verzweigt. Es gibt Wohneinrichtungen, Kitas, ambulante Betreuung, Schulbegleitung und Entlastung von Familien. Mehr als 1.000 Menschen mit Behinderung und deren Familien werden von 800 Mitarbeitenden unterstützt. Wie die meisten Unternehmen der Pflegebranche hat auch die Lebenshilfe die Zeit zwischen Gesetzesverabschiedung und Stichtag Mitte März gut genutzt und die Impfquote auf 97% gebracht. Matthias Tötz ist einer der beiden Geschäftsführer der Lebenshilfe.
Wir hatten ja im Dezember auch nochmal eine Impfaktion über unseren Betriebsarzt, eine Boosteraktion, wo auch nochmal viele Mitarbeiter sich dann sogar auch die dritte Impfung geholt haben. Also es ist total gut angenommen worden insgesamt und wir sind natürlich total zufrieden mit dieser hohen Quote, weil die hohe Quote an sich ist ein Baustein in diesen Schutzmaßnahmen.
Notfallpläne, Schutzvorkehrungen oder Hygiene- und Quarantänekonzepte sind die weiteren Bausteine. Nur die Impfpflicht für die Beschäftigten allein genügt nicht, betont Tötz. Es kommt auf jede Maßnahme und alle Beschäftigten an. Die Impfpflicht gilt für alle Pflegekräfte und die therapeutischen Berufe in der ganzen Breite, aber auch zum Beispiel für den Busfahrer, der die Kinder morgens in die integrative Kita der Lebenshilfe fährt oder die pädagogische Hilfskraft in der Schulbegleitung. Alle Beschäftigten in Einrichtungen unterliegen der Impfpflicht.
Es gibt keinen Bereich, den wir ausschließen können. Und dann ist natürlich die hohe Quote wichtig für uns als Träger, weil wir dadurch die Versorgungssicherheit in vielen Bereichen einfach aufrechterhalten können. War dann klar, wenn die Quote ist irgendwie 96, 97, 98%, je nachdem, in welchen Bereich man geht, die ist super.
So, genau, hier der Eingangsbereich. Das sind jetzt quasi eine Wohnebene.
In einem Wohnhaus der Lebenshilfe im Kölner Stadtteil Chorweiler führt Janette Janz, die stellvertretende Leiterin, durch die Wohnetagen. Aus einem der Einzelzimmer hört man Musik. Eine erwachsene Frau sitzt vor Stapeln von CDs. In der Wohnküche wird die Spülmaschine eingeräumt. Hier leben je 8 Erwachsene mit geistiger Behinderung in Wohngemeinschaften. Dass die Fachkräfte geimpft sein müssen, steht für Janette Janz außer Frage.
Unsere grundlegende Arbeit ist natürlich die Betreuung von Menschen mit Behinderung. Da reden wir wirklich von Menschen, die zur vulnerablen Gruppe auch gehört, die wir natürlich auch dementsprechend schützen müssen. Da reden wir auch von einer 24-Stunden-Betreuung, dass rundum der Personenkreis auch betreut und begleitet wird. Eine Vielzahl der Bewohner auch nicht mehr arbeiten geht, das heißt berentet sind. Und das war gerade in der Anfangszeit schrecklich für alle zu wissen, ich kann die Person sein, die vielleicht das Virus mit in die Einrichtung bringt und dementsprechend muss ich mich schützen, weil man einfach auch weiß, wo man arbeitet.
Mittlerweile gibt es jedoch Impfstoffe und die Impfpflicht für den Pflegesektor. Gegner haben oft argumentiert, dass es doch besser sei, die vulnerablen Gruppen direkt zu schützen, sie in den Einrichtungen von der Außenwelt abzuschotten, anstatt von allen Pflegekräften im Umfeld zu verlangen, dass sie sich impfen lassen. Janette Janz findet, dass dies an den Personen in den Lebenshilfe-Wohngruppen vorbeigedacht ist. Denn Tatsache ist, sie leben nach eigenen Vorstellungen und selbstbestimmt. Manche gehen arbeiten, sind im Verein aktiv oder im Viertel und in den Einkaufsstraßen unterwegs. Teilhabe ist ihr gutes Recht.
Wir hatten hier Monate, wo es Zugangsbeschränkungen gab, es gab Betretungsverbote. Die Menschen konnten nicht zur Arbeit gehen, weil alles geschlossen war. Und das wieder zu öffnen, sich wieder zu trauen, rauszugehen, da sind wir immer noch dran und damit beschäftigt, das auch weiterzugeben. Ist nicht das Ziel, eine Käseglocke über die Einrichtung zu ziehen, weil das entspricht nicht dem Leben.
24 Arbeitskräfte sind der Lebenshilfe Köln nun am Ende geblieben, die nicht geimpft sind und sich auch nicht mehr impfen lassen. Sie müssen nun dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Im nächsten Schritt können die Unternehmen der Pflegebranche begründen, warum sie den einen oder anderen dennoch halten müssen. Manche Betriebe haben angekündigt, sie würden ganz einfach jede und jeden als unabkömmlich melden. Matthias Tötz von der Lebenshilfe gehört nicht dazu, zeigt aber Verständnis.
Es wird oft verglichen mit der allgemeinen Impfpflicht. Das hätte uns natürlich auch in der gesamten Diskussion geholfen. Ich merke das schon, dass viele sagen, also wenn die allgemeine Impfpflicht zumindest man sehr sicher sein könnte, dass die kommt, dann gibt es Geschäftsführer, die dann sagen, dann hätte ich auch die Person dann gemeldet, wenn dann klar wäre, wir tragen das alle gemeinsam. Aber warum ich jetzt bei diesem schwierigen Arbeitsmarkt das ausbaden soll und ich muss dann die Mitarbeiter suchen, klar, das ist dann auch eine Haltung, die man zumindest auch nachvollziehen kann, die in dem Moment aber nicht unsere ist.
Schon um den Betriebsfrieden nicht zu strapazieren, will die Lebenshilfe Köln bei den Meldungen nicht unterscheiden. Nach dem Motto, die Schulbegleiterin ist für uns unersetzbar, der Hausmeister im integrativen Wohnprojekt aber sehr wohl. Jeder Job bei der Lebenshilfe sei gleich viel wert und das Gesundheitswesen brauche jede Hand, betont Matthias Tötz.
Wir werden alle 24 als Fachkräfte oder als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vermissen. Der Markt auch in Köln ist schwierig und diese 24 Personen zu ersetzen ist total schwer. Und das wird uns an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch wehtun. Aber da jetzt eine Differenzierung zu machen, an der Schule nicht, in dem Wohnangebot auch nicht oder weil es nur eine Nachtwache ist und weil nachts besonders schwierig ist, da jetzt eine Auswahl zu treffen, halten wir für nicht machbar. Und deswegen werden wir auch alle 24 Personen melden.
In den meisten Fällen werden die Nicht-Geimpften dennoch über den März hinaus weiterarbeiten. Bis die Gesundheitsämter die Fälle gesichtet haben, bis zur Anhörung und der Prüfung der Argumente, bleibt den Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen noch Zeit bis Ende Juni. Ob am Ende wirklich ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, faktisch also ein Beschäftigungsverbot, auch da gibt es wieder einige Unbekannte. Denkbar ist, dass sich manch einer in der Zwischenzeit doch noch impfen lässt. Oder an Covid erkrankt, anschließend als genesen gilt und weiter beschäftigt werden kann. Petra Krause ist Pflegedirektorin in den Krankenhäusern Bethel und Mara in Bielefeld und ist dort für 2500 Mitarbeitende zuständig. Die lange Übergangszeit, die jetzt vor den Einrichtungen liege, werde nicht für mehr Harmonie in den Teams sorgen, sagt sie.
Spaltet Teams sehr deutlich und auch in der Frage von, wenn dann jemand infiziert ist und lange in Quarantäne ist und ich muss wieder einspringen und so weiter. Also das ist auch für Führungskräfte und für die Teams eine schwierige Angelegenheit. Wir haben auch Spaltung, je nachdem, wie die Kommunikation in den Teams auch ist. Oder mit dem möchte ich keinen Dienst machen, solche Dinge, die gibt es da schon. Und das hat Auswirkungen auf die Kultur.
Schlaflose Nächte hat die Pflegedirektorin Stand Mitte Februar dennoch nicht. Auch in ihren Häusern liege die Impfquote bei 96-98%. Flächendeckend sehe das anders aus.
Nichtsdestotrotz gibt es diese Gruppe auch im Gesundheitswesen, die sagt, okay, dann steige ich aus, wenn ihr das von mir erwartet. Das ist mein Persönlichkeitsrecht und wenn der Staat das von mir erwartet, dann gehe ich aus diesem Bereich raus. Also das Thema ist sehr kritisch.
Ganz besonders gilt das für Sachsen. 100.000 Beschäftigte im sächsischen Gesundheitswesen sind noch ungeimpft, gibt die Landesregierung an. Das ist ein Drittel aller Beschäftigten in diesem Bereich. Die Impfquote liegt bei 60%. Je näher die Impfpflicht heranrückte, desto massiver wurde der Protest derer, die sie ablehnen. Hundertfach sind Beschäftigte zum Beispiel in Pirna auf die Straße gegangen, haben Fachkräfte aus Zittau und Görlitz inseriert, dass sie neue Arbeit suchen und, Zitat, schweren Herzens das Arbeitsfeld Pflege verlassen müssen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping räumte Probleme bei der Durchsetzung der Impfpflicht ein. Markus Söder stellte kurz darauf, Anfang Februar, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Bayern gleich ganz in Frage. Wenig hilfreich findet das Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Diese Debatte finden wir sehr irritierend. Wir versuchen auf allen Ebenen dafür zu werben in den Krankenhäusern. Und wenn ich jetzt nach Bayern schaue und mir überlege, ich bin dort Geschäftsführer eines Krankenhauses und versuche die Ungeimpften noch zu überzeugen, das ist problematisch.
Wenn Fachkräfte aus der Pflege gehen, ist das eine ernste Krise für die Personalplanung. Auch wenn niemand weiß, wie groß die Zahl derer, die gehen, wirklich ist. In den Monaten Dezember und Januar hatten sich bundesweit 12.000 Personen mit Pflegeberufen mehr als üblich arbeitssuchend gemeldet. Ein Zusammenhang mit der Impfpflicht sei naheliegend, aber nicht eindeutig, sagt auf Nachfrage die Bundesagentur für Arbeit. Es dürften einige Fachkräfte darunter sein, die sich nicht länger dem Risiko aussetzen wollen, Corona-Patienten zu versorgen, oder andere, die im zweiten Pandemiewinter die Grenzen der Belastbarkeit erreicht haben. Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft geht dennoch nicht von einem Pflegekollaps durch Fachkräftemangel aus.
Ich glaube nicht, dass es am Ende so viele sind, die wirklich ihren Beruf an den Nagel hängen oder in irgendeinen Verwaltungsjob gehen. Wir sehen das ja auch, dass es auch in den Krankenhäusern ja vielfach gelungen ist, Impfquoten von bis zu 99% zu erreichen, wenn man wirklich auf die Mitarbeiter zugegangen ist. Das ist viel Aufwand und es ist eine Herausforderung, aber man muss jetzt klug darüber nachdenken, wie kriegen wir das in Einklang gebracht, dass wir nicht auf der einen Seite so viele Menschen verlieren in der Pflege, dass vielleicht dann die Versorgung gefährdet wäre und dass wir gleichzeitig diesen Infektionsschutz wirklich durchsetzen.
Wie nun kann das gelingen? Die Krankenhausgesellschaft schlägt vor, das Prüfverfahren zu verkürzen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sollten, Gerald Gast zufolge, selbst erklären, auf welche ihrer Fachkräfte sie nicht verzichten können. Die Gesundheitsämter sollten der Einschätzung dann grundsätzlich folgen. Und mit entsprechendem Arbeitsschutz sei die Weiterbeschäftigung von nicht geimpften Kräften dennoch möglich. Das glaubt auch Petra Krause, die Pflegedirektorin in Bethel.
Doch, das funktioniert. Also wir haben heute Morgen zum Beispiel darüber diskutiert, wie ist das weiterhin mit dem Vollschutz? Das ist ja eines der anstrengendsten Dinge, die jetzt in den letzten Monaten oder Jahren ja schon gewesen ist. Weil ich muss mich ja immer an- und auskleiden wieder und Schutzschild und dann bin ich ja geschützt. Ich habe ja auch, wenn ich meine FFP2-Maske aufhabe, habe ich ja auch den besonderen Schutz. Und deswegen geht das aus meiner Sicht durchaus, dass Ungeimpfte weiterhin arbeiten können. Ob sie dann sich eine Infektion einfangen, ist ja eine andere Frage. Und ob die Verläufe auch andere sind, das liegt dann auch in deren Verantwortung.
Durchaus überzeugende Argumente, um einen möglichen Pflegenotstand zu verhindern. Dennoch, wie mag es auf die wirken, die sich gegen ihren Willen haben impfen lassen? Nur um dann festzustellen, dass es doch nicht nötig war. So oder so, auf die Gesundheitsämter in den Ländern kommt viel Arbeit zu. Und die ungeimpften Pflegekräfte, was haben sie zu erwarten? Für die Stadt Köln hat Alex Lechleutner, beratender Mediziner im städtischen Corona-Krisenstab, einen klaren Plan.
Wir können nicht eine Einzelfallprüfung mit dem vorhandenen Personal in dieser Dimension machen.
So, das ist das, wie wir es machen werden.
Mit einem Bußgeldverfahren will Köln auf die Pflegekräfte zugehen, die als ungeimpft gemeldet wurden. Wie beim Blitzen, bei zu schnellem Fahren, sollen sie einen Anhörungsbogen bekommen. Bußgelder bis 2.500 Euro stehen im Raum, wenn jemand der Impfpflicht nicht nachgekommen ist und dafür keine plausiblen Gründe angeben kann.
So, das heißt, da kommt der Eingang der Meldung beim Gesundheitsamt. Dann kriegt derjenige die Aufforderung, bis zu einer bestimmten Frist den Nachweis einzureichen. Die Aufforderung 6 Wochen, da kann er sich nämlich zweimal impfen lassen. Und dann kommt die Anhörung zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren.
Das ist für uns massengeschäftstauglich. Es ist unabhängig davon, ob die Einrichtung sagt, der ist aber unverzichtbar für mich. Unser Ziel ist es ja, nicht die Leute in die Berufsunfähigkeit zu treiben, sondern zum Impfen zu bringen.
Ich kann mal kurz gucken, wann die nächsten Termine kommen.
Gerd Uslav, der Pfleger aus Köln, hat sich das Hin und Her von Verfahren, Widerspruch und Verwaltungsgerichtsentscheid erspart. Und er hat sich mit nicht ganz offenem Herzen für die Corona-Impfung entschieden.
Habe ich gemacht, damit der Stempel drauf ist, sage ich mal. Ne? Obwohl ich weiß, es wäre nutzlos eigentlich, aber ist halt so. Ne?
Wer es ihm nachtun will, hat dank großzügiger Übergangszeiten jetzt noch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und damit einem Bußgeld und Betretungsverbot zu entgehen. Vielleicht kommt es ja doch noch zu einem Run auf die Impfstoffe in den Gesundheitsämtern.
Das war der Hintergrund. Einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Die Pflege- und Gesundheitsbranche im Zwiespalt. Eine Sendung von Katrin Sanders. Redaktion Susanne El-Khafif.